Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß, in welchem Jahr. Und das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier und darauf trinken wir. Ja, das war der Refrain des Liedes Am 30. Mai ist der Weltuntergang des Golkowski-Quartetts, das 1954 zu einem Nummer-1-Hit in Deutschland wurde. Wir Christen sprechen nicht unbedingt vom Weltuntergang, sondern vom jüngsten Tag, vom Tag des Herrn, der einen neuen Himmel und eine neue Erde bringen wird. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, liebe Gemeinde? Rechnen Sie tagtäglich oder gar stündlich mit dem jüngsten Tag der Wiederkunft Christi? Jesus kommt bald wieder. Die ersten Christen gingen fest davon aus, dass sie das noch erleben würden, also dass das noch zu ihren Lebzeiten passiert. Ihr ganzes Leben, ihr ganzer Lebensstil war von dieser Erwartung geprägt. Jesus kommt bald wieder. Sie freuten sich auf diesen Tag und hofften, dass es bald soweit sein würde. Lohnt es sich da eigentlich überhaupt noch, beispielsweise zu heiraten oder ein Geschäft zu eröffnen oder sich um das Saatgut fürs nächste Jahr zu kümmern? Langfristig die Zukunft planen, das ist ja schon irgendwie überflüssig, wenn man praktisch auf gepackten Koffern lebt. Als nun aber immer mehr Zeit verging und sogar die ersten Christen schon starben, ohne dass Jesus wiedergekommen wäre, da kamen bei der Gemeinde in Thessalonik Sorgen und zunehmend auch Zweifel auf. Wie ist diese Verzögerung zu verstehen? Sie waren sich doch so sicher gewesen, Jesus selbst hatte doch zugesagt, bald wiederzukommen. Was würde nur aus den Christen werden, die jetzt zwischenzeitlich bereits verstorben sind und nicht dabei sein können, wenn Jesus irgendwann dann doch wiederkommt? Und ja, überhaupt, wie soll es mit den christlichen Gemeinden jetzt weitergehen? Mitten in diese Unsicherheit hinein schreibt Paulus der Gemeinde in Thessalonik seinen ersten Brief. Unser heutiger Predigttext steht dort im 5. Kapitel. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nur nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Amen. In unserem Abschnitt geht Paulus auf die Sorgen und Fragen der Gemeinde in Thessalonik ein und vor allem auf die Frage nach dem Zeitpunkt. Wann genau wird es endlich soweit sein, dass Jesus wiederkommt? Liebe Brüder und Schwestern, sagt Paulus, eins ist klar, und euch auch schon lange bekannt, aber zur Sicherheit, das sage ich es noch einmal. Der Tag, an dem Jesus zurückkehrt, wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Liebe Gemeinde, Einbrecher, das wissen Sie, kommen wohl immer unerwartet. Sie kündigen sich ja nicht vorher an nach dem Motto, Hallo, guten Tag, bitte legen Sie doch schon mal Ihre Wertsachen raus, wir sind dann gleich bei Ihnen. Nein. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Eindeutiger geht es eigentlich nicht. Niemand, wirklich niemand kann den Termin des jüngsten Tages, des Tags des Herrn kennen. Aber trotzdem haben alle möglichen Leute in den letzten 2000 Jahren, auch zum Beispiel Papst Silvester II. Oder Martin Luther, versucht, den Tag zu bestimmen. Ich bin im Internet auf eine Website mit dem schönen Titel die Chronik der verpassten Weltuntergänge gestoßen. Rund 118 Weltuntergänge haben wir demnach schon verpasst. Ja, Bibelstellen wurden und werden auch heute immer wieder mehr oder weniger fantasievoll zusammengepuzzelt. Es wird eifrig kombiniert und gerechnet, immer in der Hoffnung, den Termin zumindest irgendwie eingrenzen zu können. Aber bis jetzt sind alle Termine, die genannt worden sind, sang- und klanglos verstrichen. Scheinbar ist doch alles Spekulieren und Rechnen sinnlos. Deshalb lenkt Paulus vermutlich den Blick der Thessaloniker auf einen ganz anderen Aspekt. Er zeigt, dass es vor allem auf die Perspektive ankommt, von der aus wir auf dieses Ereignis blicken. Denn das macht einen großen Unterschied, erklärt Paulus. Die, die Gott sowieso nicht auf dem Schirm haben, ihnen wird es am Ende wohl wirklich so vorkommen, als sei Jesus ein Dieb in der Nacht. Und das nicht nur, weil sie völlig überrumpelt sein werden, sondern weil dann von jetzt auf gleich ihr ganzes Denken und Sein auf den Kopf gestellt wird. So wie ein Dieb die Wohnung auf den Kopf stellt. Alte Weltordnung wird von etwas völlig Neuem abgelöst. Von einem Moment auf den anderen wird dann nämlich offenbar, was jetzt noch verborgen ist. Dann werden wirklich alle es sehen. Gott ist Herr dieser Welt. Niemand mehr wird dieser Erkenntnis ausweichen oder gar dagegen rebellieren können. Die alte, todbringende Ordnung, die jahrtausende lang so viel Leid verursacht hat, wird in sich zusammenfallen. An diesem Tag wird sich die Verheißung erfüllen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das wird für viele erstmal eine schmerzliche Erfahrung und Überraschung werden, schreibt Paulus, wie ein Dieb in der Nacht eben. Denn niemand wird der göttlichen Revolution ausweichen können, so wie eine schwangere Frau ja auch nicht vor den Wehen und der Geburt weglaufen kann. Aber für euch, liebe Schwestern und Brüder, erklärt Paulus, für euch stellt sich die Sache völlig anders dar. Denn ihr lebt ja schon jetzt nicht mehr in der Nacht, wo man Einbrecher fürchten muss. Für euch wird das ein guter Tag sein, wenn Jesus wiederkommt. Ihr lebt doch schon jetzt mit ihm und seid umgeben von seiner unsichtbaren Gegenwart. Gott und sein Reich ist mitten unter euch. Für euch ist der Tag daher bereits angebrochen. Schon jetzt seid ihr Kinder des Lichts. Das Warten auf Jesus ist etwas völlig anderes, als im Wartezimmer des Zahnarztes zu sitzen. Das sind die meisten von uns wohl auch nicht wirklich gerne, auch wenn der Zahnarzt nett ist und eigentlich nur eine Vorsorgeuntersuchung ansteht. Auf den Tag zu warten, an dem Jesus wiederkommt, ist dagegen mehr mit dem Warten auf unseren Lieblingsmenschen nach längerer Abwesenheit zu vergleichen. Wenn wir auf einen geliebten Menschen warten, den wir lange vermisst haben, dann sitzen wir nicht nervös oder ängstlich herum und blättern in der Bild der Frau oder einer anderen Zeitschrift, die man so in Wartezimmern findet. Nein, wenn wir auf unseren Liebsten oder unsere Liebste warten, dann ja, räumen wir vielleicht die Wohnung auf, kaufen Blumen oder kochen etwas Besonderes. Aber vor allem freuen wir uns darauf, bald endlich nicht mehr nur miteinander zu telefonieren oder zu skypen, sondern uns in den Armen zu halten. Gerade in Zeiten von Corona hat das wohl besondere Bedeutung für uns. Ja, und genauso haben wir wirklich allen Grund, uns auf den Tag zu freuen, an dem Jesus wiederkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass Christen, denen es nicht so gut geht wie uns, die zum Beispiel verfolgt werden, dass diese Christen Vorfreude auf Jesus' Wiederkunft stärker empfinden als wir. Aber auch für uns gilt, wenn Jesus kommt, wird endlich alles Unklare und für uns Unverständliche ein Ende haben. Dann werden sich alle Fragen und Rätsel aufklären, die während seiner Abwesenheit entstanden sind. Alle Tränen werden getrocknet und alle Wunden geheilt. Wir werden keine Fragen mehr haben, sondern verstehen, dass Gott immer schon unser Bestes im Sinn hatte. Wer sich auf dieses Ziel ausrichtet, sagt Paulus, und seine Worte gelten auch uns heute Morgen. Wer sich auf dieses Ziel ausrichtet, der kann gelassen leben und braucht keine Angst vor dem Tag des Herrn zu haben. Der verhält sich außerdem auch anders, denn die Tatsache, dass das Reich Gottes kommt, entlastet uns. Wir müssen nicht alles allein schaffen, wir dürfen auf Gottes Hilfe vertrauen, und so entlastet bekommen wir auch die Kraft zu tun, was uns möglich ist. Wir können unsere Mitmenschen und unsere Umwelt mit all ihren Bedürfnissen wahrnehmen. Wir helfen, Leid zu lindern und sind einfach für andere da. Wir gehen auf andere zu und beenden Streitigkeiten. Wir beteiligen uns daran, dass unsere Umwelt auch für kommende Generationen lebenswert bleibt. So erfüllen wir auch automatisch den Aufruf von Paulus: So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wach und nüchtern sein. Sicher wird uns das nicht immer gelingen. Aber wir können es ja immer wieder von Neuem versuchen, auch mit vermeintlich kleinen Schritten. Jesus hat es in dem Gleichnis vom Senfkorn anschaulich beschrieben. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn. Es ist so winzig klein. Und doch wird ein großer Baum daraus, der anderen Geschöpfen Raum bietet. Liebe Gemeinde, lasst uns Gott daher darum bitten, dass er uns immer wieder zeigt, was wir in seinen Augen längst schon sind. Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Leute, die wirklich allen Grund haben, mit fröhlichen Herzen auf den großen Tag zu warten, an dem Jesus wiederkommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach, der bewahre unsere Hoffnung und stärke unsere Liebe durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.